Ja, guten Morgen, guten Morgen. Ich bin Manuel, ich bin Pastor im Vikariat hier in der Credo-Gemeinde und manchmal fühle ich mich so. Wie das berühmte Kaninchen, gut, dass die Kinder raus sind, ja, wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Freeze, Schockstarre, eingefroren und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und zwar nicht, wenn ich vor einer tatsächlichen Schlange, ich bin schon öfter einer Schlange begegnet, aber ich weiß, habe ich in Thailand gelernt, wenn eine Schlange auf dich zukommt, sich vor dir aufstellt, möglicherweise noch, was machst du? Nicht Schockstarre, aber du schaust der Schlange in die Augen. Du fixierst sie in ihre Augen und du schaust richtig, richtig böse. Das ist ganz wichtig, du musst richtig dominant und böse schauen, als würdest du sie gleich auffressen wollen. Und so schaust du die Schlange an und die Schlange schaut dich an. Und dann gehst du langsam, aber sicher rückwärts. Das machst du, wenn du einer Schlange begegnest. Funktioniert übrigens auch bei Hunden, habe ich schon ausprobiert. Die werden richtig wild, und also wild im Sinne von, sie haben richtig Angst vor dir, wenn du Hunden so richtig böse in die Augen schaust. Das macht die richtig fertig. Aber gut, wieder zurück. wann geht es mir so wie diesem Kaninchen? Mir geht es dann so, wenn ich auf diese Welt schaue und die ganzen Probleme sehe und das ganze Leid sehe, was da ist. Da verfalle ich in so eine Schockstarre. Es gibt ja so Leute, die mehr so nach dem Motto leben, nur mal kurz die Welt retten, dann komme ich bei dir vorbei, ja, kein Problem. Und die gehen dann einfach hin und retten die Welt, aber bei mir ist es nicht so. Wenn ich die Nachrichten anmache und es sehe, denke ich, oha. Wenn ich in Mülheim durch die Schlossstraße laufe, ich weiß nicht, ob ihr auch diesen einen Bettler kennt, der da im Winter immer ist, kommt auf Krücken, hat immer seinen Fuß irgendwie so oben und der ist irgendwie verkrüppelt und der ist ganz nackt, der Fuß, im Winter. Und ich sehe den und ich weiß nicht, wie, ein paar Euro dem zu geben, das hilft ihm ja nicht wirklich. Der läuft immer da noch drum und friert und sein Fuß ist irgendwie halb tot schon. Was mache ich da? Dann schaue ich eine Doku und sehe Menschenhandel in Europa. In Deutschland, direkt vor unserer Haustür, werden Frauen in die Prostitution gezwungen, Menschen werden gehandelt, in Tschechien ganz, ganz krass. Und dann stehe ich da wie dieses Kaninchen und denke, oh, was mache ich jetzt? Ich schaue diese ganzen Dinge an, wo man helfen müsste, wo man mal irgendwas tun müsste und ich denke, ich muss doch irgendwas tun, da ist so viel Leid, so viele Probleme da, ich möchte gerne mich da irgendwie investieren. Und dann schaue ich mein Leben an. Vorgestern wollte ich einfach nur ganz was Profanes machen, einen Arzttermin ausmachen. Ich rufe an, Warteschlange, nach 2 Minuten haut es mich von der Warteschleife, haut es mich raus. Und ich habe 7-mal versucht, diesen Arzt anzurufen und ich habe es einfach nicht geschafft. Irgendwann dann aufgegeben. So sieht irgendwie mein Leben aus. Ich will irgendwas machen, irgendwas ganz Einfaches eigentlich, einen Arzttermin ausmachen, aber es raubt mir irgendwie alle Zeit, alle Nerven, funktioniert einfach nicht. Und dann mein Abflusssieb. Mein Bart, die Barthaare. Schon wieder ist unser Abflusssieb verstopft. Ständig, alle 2 Wochen ungefähr, ist dieses Sieb verstopft. Und ich will es seit 2 Wochen sauber machen. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Ich habe nicht mal Zeit dafür. Und dann sehe ich diese Probleme in der Welt und denke, ey, ich habe keine Zeit. Ich habe kein Geld, um zu helfen. Ich habe auch nicht mal die Kenntnisse, die Fähigkeiten, um da irgendwas zu tun. Ich fühle mich so absolut überfordert, meine Möglichkeiten sind so unglaublich klein. Es ist wie dieser Tropfen, der nicht auf den heißen Stein fällt, sondern der schon verdunstet, bevor er überhaupt auf den heißen Stein gefallen ist. So fühle ich mich oft. Und wenn du diese Gedanken von mir, vielleicht meine Gefühle, teilen kannst, wenn du das kennst, wenn du nicht aus diesem Holz geschnitzt bist, nur noch kurz die Welt retten, dann komme ich vorbei, dann möchte ich dich mit dieser Predigt heute ermutigen. Denn dein Leben macht einen Unterschied. Das ist das Thema von heute. Dein Leben macht einen Unterschied. Und dieses Thema, das beschäftigt mich schon seit ein paar Wochen. Deswegen kleine Entschuldigung. Wahrscheinlich haben von euch ein paar das auch schon aus meinem Mund gehört. Ich habe es bei Omega schon erzählt. Ich habe es auch bei der neuen Standorteröffnung, die wir in Broich planen, wo wir letzte Woche das erste Gebetstreffen hatten oder vor 2 Wochen. Da habe ich auch schon was darüber erzählt, weil genau da mache ich mir nämlich auch genau diese Gedanken. Standorteröffnung in Broich. Wir wollen eine neue Gemeinde eröffnen. Wir haben uns da getroffen, es war richtig cool, 12 Leute waren da, wir haben zusammen gebetet, wir sind durch Bräuch gelaufen und ich stelle mir da diese Frage, ja, was machen wir hier eigentlich? Was sollen wir hier machen? Wie können wir für die Menschen, die in Bräuch leben, eine relevante Gemeinde sein, dass sie denken, ja, das bringt mir was. Darauf haben wir gewartet, dass ihr sowas macht hier, das ist so cool. Was ist das? Wie können wir den Menschen helfen? Wie können wir für sie da sein? Wie können wir das Evangelium, diese gute Botschaft Gottes, die so viel Segen mit sich bringt, den Menschen so bringen in Bräuch, dass sie es auch wirklich verstehen, dass es ihnen irgendwas bringt? Wie können wir für sie relevant sein und ihr Leben positiv beeinflussen? Jesus fordert seine Jünger heraus, genau das zu tun. Das Leben ihrer Welt, ihrer Gesellschaft positiv und nachhaltig zu beeinflussen und zu verändern. Und zugleich ermutigt er seine Jünger auch mit einer, wie ich finde, einer der krassesten Zusagen, Verheißungen, Versprechen, die er für unser Hierleben gibt. Und ich finde das so ermutigend und so hoffnungsvoll, was Jesus da sagt, dass ich das gerne mit euch heute anschauen möchte. Jesus sagt dann nämlich, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Ich habe euch den Bibeltext auch mitgebracht dazu, der steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Wer keine Bibel dabei hat, ich habe es auch hier vorne mitgebracht, ist Teil der berühmten Bergpredigt von Jesus. Da sagt er, hier ein bisschen zur Seite, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, muss man vielleicht ein bisschen was zu erklären. Erstmal zu dem Salz. Habe ich ein bisschen Salz mitgebracht. Jesus sagt, hey, ihr seid das Salz der Erde. Und ich denke, ich muss das jetzt nicht durch die Reihen geben, damit ihr das alle einmal kostet. Ich denke, ihr wisst, was Salz ist. Burger Patty. Du isst einen Burger ohne Salz. Probier es mal. Ist okay, aber da muss Salz dran. Da muss richtig, richtig viel Salz dran. McDonald's macht immer richtig viel Salz dran. Das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber ein Burger ohne Salz, das schmeckt einfach nicht. Frühstücksei. Ohne Salz krieg ich das nicht runter. Da muss ich fast würgen. Aber mit Salz kenne ich kaum was Leckereres als ein Frühstücksei. Oder ein Spiegelei mit Salz. Hab letztens mit der Lisa eins gemacht und unglaublich gut. Lecker, so ein Spiegelei. Okay, Salz hat einmal natürlich diese Wirkung, es macht Sachen einfach leckerer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Eine Erfrischung ist es. So ein erfrischender Salzgeschmack, aber war mir gar nicht so sehr bewusst, Salz ist auch ein natürlicher Geschmacksverstärker. Ich habe euch einmal Würze und dann ist es aber auch ein natürlicher Geschmacksverstärker. Also wenn der Burger Patty, der schmeckt nach Burger Patty. Aber wenn du Salz drauf machst, dann betont das Salz nochmal den Geschmack des Burger Patty. Es schmeckt noch mehr nach Burger Patty. Und deswegen ist es richtig, richtig wichtig, da Salz drauf zu machen. Salz betont das Gute, was eh schon da ist und verstärkt es noch. Und dann hat Salz auch noch eine Wirkung, die kann ich vorher auch nicht. Salz neutralisiert Bitterkeit. Wusstet ihr das? Altes Hausmittelchen. Wenn dein Kaffeepulver zum Beispiel dir zu bitter ist, dann kannst du, wenn du Kaffee machst, ein paar Salzkörner in den Filter vorher reinmachen und dann Kaffeepulver drauf. Wirklich nur ein paar Salzkörner, nicht einen Teelöffel reinschütten. Aber ein paar Salzkörner neutralisieren die Bitterkeit. Und dann hat Salz auch noch eine ganz, ganz entscheidende Wirkung. Salz ist reinigend und konservierend. Wenn du schon mal im Mittelmeer baden warst und dir, so wie ich, keine Schlappen mitgenommen hast für die Schuhe, sondern für die Füße, sondern hast dir halt natürlich dann die Füße aufgeschlitzt an den Muscheln, dann hast du es kennengelernt, diese reinigende Wirkung vom Salz. Es brennt richtig arg, aber deine Wunde geht auch viel schneller zu. Das heilt viel, viel besser. Und diese reinigende Wirkung vom Salz wird deswegen sehr, sehr häufig genutzt, um Lebensmittel zu konservieren. Kennst du von deinem Olivenglas? Ja, da ist Olivenwasser und dann ganz, ganz viel Salz drin. Und das Salz hilft, dass die Lebensmittel nicht verderben, nicht schlecht werden. Und wir heute haben Kühlschränke, wir machen auch noch viel mit Salz konserviert, aber Fisch zum Beispiel, Fleisch wird gepökelt. Aber damals, zur Zeit Jesu, hatten die Menschen keine Kühlschränke. Das ist 2000 Jahre her, ne, gab es keinen Strom. Und da war es mega heiß in Israel. Und die Lebensmittel, die sind super schnell schlecht geworden. Fleisch konntest du eigentlich kaum irgendwie konservieren. Und was haben die Leute gemacht? Die haben massenhaft Salz gebraucht. Pro Kopf, pro Jahr 10 Kilogramm Salz, allein um ihre Lebensmittel vor dem Verderben zu bewahren. Die haben richtig viel Salz gebraucht. Salz war allgegenwärtig für die, überall Salz gebraucht. Und Jesus wusste um all diese Wirkungen von Salz. Und die, die ihm zugehört haben, seine Jünger, die wussten es auch. Und denen war sofort klar, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, hey, so wie Salz, seid ihr Salz der Erde. Er sagt zu ihnen, hey, ihr seid das Salz der Erde. Die Eigenschaften, die Salz besitzt, die besitzt ihr in Bezug auf die Erde, in Bezug auf die Menschen, in Bezug auf eure Gesellschaft. Ihr gebt der Welt erst den guten Geschmack, so das gewisse Etwas. Ja, oder, nee, das war Maggi, oder? Das gewisse Etwas? Maggi? Also nicht Maggi, aber so ihr seid das Salz in der Suppe. Das seid ihr. Ihr gebt dem Ganzen erst so richtig Geschmack. Und dann Geschmacksverstärker, das Gute, das Schöne, die Stärken, die schon da sind, das Gute, das Wahre, was in der Gesellschaft schon da ist, das betont ihr und das fördert ihr und das bringt ihr erst nochmal so richtig heraus und verstärkt das Ganze. Und dann gleicht ihr das Bittere aus. In Menschen keimt oft Bitterkeit auf und ihr seid dazu da und bestimmt, diese Bitterkeit auszugleichen. Außerdem sorgt ihr dafür, und das ist ziemlich krass, diese Aussage, dass die Welt vom Verderben und vom Schlechtwerden gerettet wird, gereinigt wird, konserviert wird. Christen, also Menschen, die Jesus nachfolgen, haben solche positiven Auswirkungen auf ihre Gesellschaft. Und das Bild vom Licht, beziehungsweise von der leuchtenden Stadt, ist ganz, ganz ähnlich, geht in die gleiche Richtung. Ich habe euch hier auch eine schöne Lampe mitgebracht noch. Ha. So. Das ist ein Parallelismus. Also sagt im Grunde das Gleiche wie das Salz aus, nur erweitert es natürlich noch ein paar Wirkungen. Licht, ohne Licht ist kein Leben möglich. Also jetzt nicht, ohne diesem Licht wäre vielleicht schon Leben möglich, aber ohne Sonnenlicht wäre auf dieser Erde hier kein Leben möglich. Licht ist absolut elementar wichtig. Außerdem hat Licht die Eigenschaft, Angst zu nehmen. Ich meine, ich hatte früher natürlich keine Angst, wenn ich in den Keller gegangen bin, war ich immer ganz mutig, aber ich habe gehört, es gibt Menschen, die haben Angst im Dunkeln. Sie wissen nicht, was lauert da hinter der nächsten Ecke, da steht irgendwas, sieht aus wie eine Silhouette, könnte auch ein Einbrecher sein. So. Und das Licht im Flur geht aus, im Treppenhaus, es ist dunkel, du bist noch nicht am Lichtschalter zum Keller angekommen, dann geht das Licht aus und dann hast du irgendwie Angst. Und du schaltest das Licht wieder ein, ja, Licht ist aus, du schaltest es wieder ein und schon verfliegt deine Angst. Du siehst auf einmal, okay, ist doch nur irgendwie so eine Pappe, die da steht oder was, kein Einbrecher. Und du fühlst dich auf einmal viel, viel sicherer sofort, viel, viel wohler, du fühlst dich geborgen und gut. Und dann hat Licht auch noch die Eigenschaft, genau, ich denke, Vertrauen, Geborgenheit, Orientierung zu geben. Kein Flugzeug kann nachts landen auf dem Flughafen, wenn da nicht diese Lichter wären. Die zeigen, wo ist hier die Landebahn. Schiffe brauchen Leuchtturm. Und wenn ich hier draußen, wir hatten letzte Woche Community Week, wenn ich hier nachts zu Netto vorlaufen will, dann habe ich echt ein Problem, weil da ist es richtig dunkel. Ich kenne vielleicht diese Treppe da, manche kommen ja da zu irgendwie, wenn sie mit dem Bus kommen, und du tappst da wirklich irgendwie so völlig blind und hoffst, dass du jetzt nicht stolperst über diese Treppe und suchst die Treppe. Und wenn du Licht hast, dann siehst du deinen Weg. Licht gibt dir Orientierung auf deinem Weg. Und Jesus sagt, hey, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid so wie Licht. Ihr gebt Menschen wahres Leben. Ihr schenkt Geborgenheit, Vertrauen, Sicherheit und ihr schenkt den Menschen Orientierung auf ihrem Weg. Und Jesus sagt nicht, ihr sollt das Salz der Erde sein, ihr sollt das Licht der Welt sein, sondern er sagt, hey, ihr seid es. Nicht strengt euch mal anders zu sein, sondern ihr sagt es, ihr seid es. Ihr könnt nicht nicht Salz sein, ihr könnt nicht nicht Licht sein, sondern ihr seid es. Es ist keine erlernte Fähigkeit oder irgendwie ein bestimmtes Verhalten, was ihr an den Tag legt, sondern es ist eure Identität als Kinder Gottes. Aber ja, eine Sache kann passieren. Habt ihr in dem Text ja sicherlich schon bemerkt und aufgepasst. Du kannst das Licht verstecken. Du kannst einen Scheffel draufstellen, ist kein Scheffel, aber ihr wisst, was ich meine. Du kannst, es leuchtet immer noch, oh nein. Okay, ihr könnt es euch aber vorstellen, es ist ein Zuwachlicht. Ihr könnt es euch vorstellen, man kann das Licht verstecken unter einem Scheffel, der bis ganz runter geht und dann ist ja auch nichts. Und das Licht ist nicht aus, es leuchtet immer noch, aber es ist versteckt. Ja? Und genauso kann das Salz fade werden. Und das ist ein bisschen irritierend, weil hier ist auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Salz ist tatsächlich ewig haltbar. So wie wir es hier kennen, Natriumchlorid ist, kannst du 10 Jahre in deinem Schrank haben, kannst du immer noch verwenden, kannst du auch 1 Million Jahre in deinem Schrank haben, das wird einfach nicht schlecht. Hat immer noch genau die gleiche Kraft, immer noch schmeckt salzig und würzt genauso. Aber das Salz, was Jesus damals hatte, das war kein reines Natriumchlorid, muss man wissen, sondern die haben Salz gewonnen, indem sie halt aus dem Toten Meer, das wird heute auch noch gemacht, das ist ja auch hier Meersalz, aber damals war das ja noch nicht so professionalisiert und da war viel, viel Pflanzenreste, viel Kalk dabei, andere Mineralien, Magnesium war dabei und das Salz war kein reines Salz, was sie da in ihre Suppe gepackt haben. Und dann haben sie das Salz gelagert und dann ist es mit der Zeit mal feucht geworden, die haben es meistens auf den Dächern gelagert von sich, ist es dann doch mal feucht geworden und dann mit der Zeit wäscht das eigentliche Salz, was da drin ist, wird rausgewaschen und zurück bleibt so ein Kalk, Magnesium, Mineralstoff, Pflanzenrest gemischt, was du wirklich für gar nichts mehr verwenden kannst, was nur noch dazu da ist, ja, musst du eigentlich einfach, schüttest einfach auf den Boden, wird von den Leuten zertreten. Und das kannst du machen, beziehungsweise da bestehst du in der Verantwortung, du kannst dein Licht, was immer leuchten wird, verstecken und du kannst das Salz so lange lagern, bis es fad wird. Und Jesus sagt, lager dich nicht. Lager dich nicht, sondern steh auf, wo immer du dich auch lagerst, ich lagere dich gerade auf dem Stuhl, steh auf von deinem Bett, von deinem Sofa, wo immer du dich lagerst und geh raus. Das Salz muss in die Suppe. Und die Suppe ist die Welt. Und versteck dein Licht nicht unter einem Scheffel, sondern mach's ganz hoch, dass wirklich jeder es sieht auf so einen Lampenleuchter. Das Licht soll jedem Licht geben. Das Licht muss in die Welt. Komm unter deinem Eimer hervorgekrochen. Dein Leben macht einen Unterschied. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wahrscheinlich auch zu Recht, vielleicht zu Recht, wie soll das denn gehen? Ich krieg's nicht mal hin, mein Sieb sauber zu machen. Ich schaff's nicht mal so was Einfaches wie einen Arzttermin auszumachen. Ich habe absolut keine Zeit. Und was soll ich überhaupt machen? Ich habe absolut auch keine. Ich bin gar nicht fähig. Soll ich jetzt irgendwie, also um die Gesellschaft zu beeinflussen, um diese Wirkungen, die Licht und Salz hat, auf die Gesellschaft zu haben, da müsste ich doch, keine Ahnung, entweder müsste ich mega viel Geld haben, eine riesige Lobby haben, mega viel Einfluss haben, oder ich müsste irgendwie Politiker werden, ich müsste irgendwie einen Verein gründen, der sich für irgendwas einsetzt, für Menschenhandel, keine Ahnung, gegen Menschenhandel einsetzt. Ich müsste doch irgendwie politisch aktiv werden. Und wie soll ich denn das schaffen, neben meinem normalen Leben? Ist es jetzt irgendwie unser Auftrag, den Jesus uns gibt, dass wir wie so einen christlichen Marsch durch die Institutionen machen müssen, wie so diese 68er-Bewegung es vorhatte, dass wir irgendwann nur noch Christen in allen möglichen im Ethikrat vom öffentlichen Rechtlichen sitzen haben und wir alles irgendwie so beeinflussen können und wir nur noch die wichtigen Leute in der Politik und in der Wirtschaft sind? Ist das gemeint? Habe ich keine Zeit zu. Kann ich auch gar nicht. Bin ich völlig ungebildet dafür. Bin ich der völlig Falsche. Wie soll das gehen? Und in dieser Frage ist es, glaube ich, ein riesiger Augenöffner, sich mal anzuschauen, wie Jesus das eigentlich gemacht hat. Habt ihr gewusst, dass das jetzt kommt, ne? Der Historiker Latourette hat immerhin gesagt, dass das Leben, das Jesus gelebt hat, gemessen an der geschichtlichen Einflussnahme tatsächlich das einflussreichste Leben war, das jemals gelebt wurde. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus gelebt? Hat er sich politisch mega engagiert? Hat er irgendein offizielles Amt bekleidet? War er, keine Ahnung, Präsident? War er irgendwie im Ethikrat der Jerusalem Times? War er Chefredakteur der Nazareth Post? Hat er irgendwie von seinem Vater ein reiches Unternehmen geerbt? Hat mega viel Kohle gehabt? Dadurch viel Einfluss, viel Macht? Hat er mehr Follower gehabt auf Instagram als Cristiano Ronaldo? Müsst ihr wissen, Cristiano Ronaldo hat gerade Selena Gomez abgelöst. Die war immer auf Platz 1 mit den meisten Followern. Jetzt ist Cristiano Ronaldo. Hat Jesus mehr Follower auf Instagram gehabt? Ein unbekannter Autor schreibt über das Leben Jesus Folgendes, möchte ich euch vorlesen. Jesus ist ein Mann, der als Sohn einer Bäuerin in einem kleinen Dorf geboren wurde. Er wuchs auf in dem Dorf. Er arbeitete bis zu seinem 30. Lebensjahr in einer Schreinerei und lebte dann als Wanderprediger. Er besaß nie ein Haus. Er schrieb kein einziges Buch. Er besaß nie ein Amt. Er hatte keine Familie. Er besuchte nie eine Universität. Er setzte niemals einen Fuß in eine Großstadt. Er verreiste niemals auch nur 300 Kilometer weiter als seinen Heimatort. Er tat nichts von dem, was in der Regel große Persönlichkeiten auszeichnet. Er besaß nichts, was ihm Ansehen verlieh, außer seiner eigenen Person. Er war noch ein junger Mann, als sich die Wogen der öffentlichen Meinung gegen ihn wandten. Seine Freunde liefen davon, einer von ihnen verleugnete ihn. Er wurde seinen Feinden ausgeliefert. Sein Prozess war eine Farce. Er wurde zwischen zwei Dieben gekreuzigt. 20 lange Jahrhunderte sind seitdem vergangen und heute steht er im Mittelpunkt der gesamten Menschheitsgeschichte und ist ein Vorreiter des Fortschritts. Ich kann ohne Übertreibung behaupten, dass alle Armeen, die je marschiert sind, alle Flotten, die je gebaut wurden, alle Parlamente, die sich je versammelt haben und alle Könige und Präsidenten, die je geherrscht haben, zusammengenommen nie so viel Einfluss auf das Leben der Menschen auf dieser Erde ausgeübt haben, wie das Leben dieses einen Mannes. Wie hat Jesus das gemacht? Es war seine Art zu leben. Jesus hat genau nicht nach den Maßstäben und Wertvorstellungen dieser Welt gelebt. Ja, er hat auch Dinge gesagt, wo ihm die Menschenmengen zugejubelt haben, aber er hat immer weiter geredet und irgendwann kam er auch wieder zu Dingen, wo die Leute dann angefangen haben, sich richtig aufzuheben, haben Steine hochgenommen und wollten ihn töten. Er hat so viele Leute vergrault mit den Dingen, die er gesagt hat. Mit der göttlichen Wahrheit hat er sie konfrontiert. Und die letzte Menge, vor der Jesus stand, hat gerufen, kreuzige ihn, Pilatus, kreuzige ihn. Wir wollen den Typ tot sehen. Jesus war anders. Er war nicht von dieser Welt. Und auch über die, die ihm nachfolgen, sagt Jesus selbst das Gleiche. Er betet in Johannes 17, habe ich euch mitgebracht, da betet Jesus, ich habe ihnen, also meinen Jüngern, dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Christen sind anders. Sie leben anders als die Welt und die Welt ist davon irritiert, vielleicht genervt, vielleicht sogar mit Hass erfüllt. Nicht immer, aber manchmal. Vielleicht auch öfter. Und wenn es nicht so ist, dass die Welt von uns irritiert ist und dass wir auf Unverständnis stoßen, auf Widerstand stoßen, vielleicht auf Anfeindung stoßen, dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen misstrauisch sein uns gegenüber, ob wir denn auch wirklich so leben, wie es unserer Identität als Kinder Gottes entspricht. Wie sieht dieses andere Leben aus? Wie leben wir in dieser Welt anders? Anders als die Welt, dass es irgendwie auffällig ist, nach den Wertvorstellungen Jesu. Wie sind wir denn in dieser Welt Salz und Licht? Nun, in seiner Bergpredigt beschreibt Jesus diesen andersartigen Lebensstil. Direkt vor den Worten vom Salz und Licht, nämlich in diesen berühmten Seligpreisungen. Jesus beschreibt hier 8 Einstellungen oder Charakterzüge, die tatsächlich einen gewaltigen Unterschied zur Welt machen. Da gibt es viel zu sagen, aber ich möchte nur kurz anreißen. Das Erste, was er sagt, selig, die arm sind vor Gott. Arm vor Gott zu sein, heißt anzuerkennen, wie schlecht wir abschneiden, gemessen an den Maßstäben Gottes. Dass wir erkennen, dass wir wirklich nichts haben, was wir Gott irgendwie bringen könnten. Wir haben nichts. Wir stehen da mit leeren Händen. Wir sind arm vor Gott, wie so ein Bettler, und sind auf Gottes Gnade angewiesen. Das Gegenteil wäre, dass ich sage, okay Gott, ich bin ziemlich nicht so schlecht, vielleicht bin ich jetzt nicht der allerbeste Mensch, aber ich habe schon ziemlich viel, was es verdient, dass ich in den Himmel komme. Findest du nicht auch? Das wäre das Gegenteil, geistlicher Stolz. Sondern nein, wir stehen wirklich mit leeren Händen vor Gott. Und wenn wir so vor Gott kommen, geistlich arm, dann wird unser Leben ein gesegnetes Leben sein. Damit fängt es an, mit unserer Beziehung zu Gott. Nicht irgendein politisches Amt bekleiden. Unsere Beziehung zu Gott. Und dann wird unser Leben einen Unterschied machen. Wie stehst du vor Gott? Glaubst du, dass Gott dir etwas schuldig ist? Oder stehst du da wie ein Kind, freudestrahlend, mit offenen Armen, voller Erwartung? Das Zweite, selig sind die Trauernden. Das heißt nicht, dass wir Christen die ganze Zeit irgendwie nur mit so Trauermine umherlaufen müssen. Im Gegenteil, es gibt auch super viel Grund, gerade für Christen, die so vollgefüllt sind von Hoffnung, von Zuversicht, Freude zu haben. Aber es gibt eben auch guten Grund zu echter Traurigkeit. Und mir, vielleicht weil ich ein Mann bin, keine Ahnung, mir fällt es echt schwer. Mir fällt es schwer, Traurigkeit in meinem Leben zuzulassen. So, es fühlt sich irgendwie so schwach an und ich überspiele das oft mit entweder Wut oder mit Enttäuschung. Ich merke, ich bin nie traurig, ich bin immer nur wütend oder enttäuscht, aber traurig bin ich nicht. Aber wir dürfen und wir sollen echt sein vor Gott, echte Gefühle, echte Emotionen haben. Traurig zu sein über den Zustand dieser Welt, über meinen eigenen Zustand, über Verletzungen, die mir widerfahren sind, über Leute, die ich verletzt habe, über Verluste, die ich erlitten habe, über meine eigene Sünde. Echte Traurigkeit zuzulassen und nicht zu überspielen, damit fängt es an, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, war ich? Ah ja. Ich habe eins vergessen reinzuschreiben, merke ich gerade. Selig sind die Sanftmütigen, habe ich vergessen, das kommt vorher. Sanftmütig heißt nicht, für sich selbst zu kämpfen. Also es heißt nicht, für sich selbst zu kämpfen. Das meint nicht, dass du überall irgendwie dich ducken musst und den Schwanz einziehen musst, sondern Sanftmut ist Stärke in Unterordnung. Du musst nicht für deine eigenen Bedürfnisse und für dich kämpfen, weil du einen Vater im Himmel hast, der für dich kämpft. Du kannst sanft, besonnen und bescheiden sein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, hast du wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht irgendwie krass schon mal gefastet hast, noch selten ein wirkliches Gefühl von krassem Durst, von krassem Hunger gehabt. Glücklicherweise. Jesus war es anders. In Israel gibt es eine Wüste, wenn du da durchläufst und wenn ein Sandsturm kommt, dann kannst du nichts anderes machen, als dich irgendwie mit deinem Schal irgendwie zu verhüllen, dem Wind den Rücken zu drehen und trotzdem dringen so minzig kleine Staub- und Sandkörner in deinen Mund rein und du stehst da einfach und wartest und hast da aus, stundenlang manchmal, und dann weißt du, was wirklicher Durst ist. Wirklicher Durst und Hunger ist ein Gefühl, ist erst in deinem Kopf, was alles andere ausblendet und du nur noch dich fixieren kannst: Wasser. Wasser, 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 Wasser. Ich brauche jetzt unbedingt Wasser. Und so einen Hunger und so einen Durst fordert Jesus in Bezug auf Gerechtigkeit. Dass wir selbst gerecht leben, aber auch, dass wir für unsere Welt, für unsere Nachbarn, für die Leute, von denen wir die Klamotten haben, dass wir für sie nach Gerechtigkeit streben. Und nicht einfach irgendwie streben, ja, nice to have, wäre cool, wenn es auch noch irgendwie gerecht wäre, sondern dass es uns darauf fokussiert. Das ist das, was uns wirklich, wonach wir Durst haben, wonach wir Hunger haben. Und wenn wir so leben, uns als Kinder Gottes für die Gerechtigkeit so einsetzen, als ging es um unser eigenes Leben, als würden wir verdursten, im Kleinen und im Großen, dann macht unser Leben einen Unterschied. Selig sind die Barmherzigen, sagt Jesus. Bei Barmherzigkeit schwingen zwei Dinge mit. Einmal natürlich so diese ganz praktische Hilfe wie der barmherzige Samariter. Wir helfen Menschen, die in Not sind, die irgendwie krank sind, die einsam sind, die ausgestoßen sind, die irgendwie die große Not haben, großes Leid haben. Und wir helfen den Menschen und vergessen uns dabei selbst. Aber das Zweite ist, was mitschwingt: Wir sind barmherzig gegenüber denen, die uns Unrecht tun, und vergeben ihnen, anstatt Rache zu üben. Wenn wir so leben, wird unser Leben einen Unterschied machen. Und als Nächste: Selig sind, die ein reines Herz haben. Das griechische Wort, was hier für rein steht, heißt sowas wie unvermischt, unverfälscht, ungetrübt, so wie reines, klares Wasser. Es bedeutet, dass wir echt sein sollen. Keine Masken tragen in der Gesellschaft, keine Rollen irgendwie spielen, anderen was vorspielen, sondern wir sollen wirklich wir selbst sein, offen sein, uns auch verletzlich machen, durchschaubar sein und nicht irgendwie schmutzige Geheimnisse. Und nee, wir sollen wirklich ein reines Herz haben. Wenn wir so vor Gott und vor den Menschen ein reines Herz haben, dann wird unser Leben ein gesegnetes Leben sein und wir werden einen Unterschied in dieser Welt machen. Noch zwei, dann habt ihr es. Selig sind die Friedensstiften. Bei Friedensstiften denken wir sofort an Krieg, ja? Und denken, ja, okay, was kann ich jetzt da irgendwie im Syrienkrieg oder wo auch immer schon ausrichten, um da Frieden zu stiften, wüsste ich jetzt nicht. Es kann natürlich bedeuten, dass du für den Frieden auf eine Demo gehst oder irgendwie dich als Streitschlichter betätigst oder was. Aber viele Menschen in deinem direkten Umfeld, die leiden nicht so sehr daran, dass sie irgendwie gerade im Krieg sind, weil wir glücklicherweise in Deutschland gerade keinen Krieg haben, aber es mangelt ihnen oft an innerem Frieden. Und da haben wir als Christen echt eine richtig gute Antwort drauf. So eine gute, wie sie kaum einer hat. Wir können von diesem Versöhnungswerk Jesu erzählen und können sagen in Christi Stadt: Lass dich mit Gott versöhnen. Indem wir ihn von dieser guten Nachricht erzählen. Und das Letzte: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, ist eigentlich, finde ich, immer ziemlich naheliegend, dass, wenn wir so leben, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, barmherzig und Frieden stiften und Gerechtigkeit, sind ja auch eigentlich alles gute Dinge, aber dass wir von der Welt dafür geschätzt würden. Dass wir irgendwie Popularität, ja, das ist doch gut, das ist doch irgendwie super. Aber Jesus sagt: Ah, ich verspreche euch hier keine Popularität. Mit eurem Lebensstil seid ihr nämlich das Gewissen dieser Welt. Und das Gewissen zu sein, ist niemals irgendwie eine populäre Aufgabe. Wir müssen ertragen, dass die Welt sich über uns lächerlich macht, dass sie uns beleidigt oder noch Schlimmeres. Lasst uns leben und lieben, wie Jesus gelebt und geliebt hat. Lasst uns unser Salz nicht lagern, das Salz muss in die Suppe. Lass uns unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern vor den Menschen leuchten lassen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Martin Luther King. Das ist ein Ausschnitt aus einer Predigt von ihm, die er 2 Monate vor seiner Beerdigung gehalten hat. Also er wurde ermordet und wurde dann beerdigt. Und dieser Abschnitt wurde auf seiner Beerdigung auch abgespielt. Da sagt er, ich glaube, hin und wieder denken wir alle realistisch über den Tag nach, an dem wir Opfer des letzten gemeinsamen Nenners allen Lebens werden. Dieses Etwas, das wir Tod nennen. Wir alle denken drüber nach. Und hin und wieder denke ich über meinen eigenen Tod nach und über meine eigene Beerdigung. Ich denke nicht in einem morbiden Sinn darüber nach. Hin und wieder frage ich mich, was würde ich bei meiner Beerdigung gerne hören? Und ich überlasse die Antwort heute Morgen Ihnen. Falls einer von Ihnen da sein sollte, wenn ich meinem Tag entgegentreten muss, so soll er wissen, ich will kein langes Begräbnis. Und wenn Sie jemanden kommen lassen, um die Grabrede zu halten, sagen Sie ihnen, Sie sollen nicht zu lange sprechen. Hin und wieder frage ich mich, was ich von diesen Menschen wohl gerne hören würde. Sagen Sie ihnen, Sie sollen nicht erwähnen, dass ich einen Friedensnobelpreis bekommen habe. Das ist nicht wichtig. Sagen Sie ihnen, Sie sollen nicht erwähnen, dass ich noch 300 oder 400 andere Auszeichnungen erhalten habe. Das ist nicht wichtig. Auf welche Universität ich gegangen bin, ist nicht wichtig. Ich würde mich freuen, wenn an diesem Tag gesagt wird, dass Martin Luther King versucht hat, anderen Menschen zu lieben. Ich möchte, dass Sie an diesem Tag sagen, dass ich versucht habe, in der Frage des Krieges das Rechte zu tun. Ich möchte, dass Sie an diesem Tag sagen können, dass ich versucht habe, die Hungrigen zu speisen. Und ich möchte, dass Sie an diesem Tag sagen können, dass ich während meines Lebens versucht habe, die zu kleiden, die nackt sind. Dass ich in meinem Leben versucht habe, die Menschen zu besuchen, die in Gefängnissen sitzen. Ich möchte, dass Sie an diesem Tag sagen, dass ich versucht habe, der Menschheit zu dienen und sie zu lieben. Ja, ich möchte, dass Sie an diesem Tag sagen, dass ich für die Gerechtigkeit die Trommel geschlagen habe. Und all die anderen nichtigen Dinge werden keine Rolle spielen. Ich werde kein Geld hinterlassen können. Ich werde die feinen und luxuriösen Dinge des Lebens nicht hinterlassen können. Alles, was ich hinterlassen kann, ist ein engagiertes Leben. Und das ist alles, was ich sagen will. Wenn ich auf meinem Weg jemandem helfen kann, wenn ich jemanden mit einem Wort ermutigen oder mit einem Lied aufmuntern kann, wenn ich jemandem zeigen kann, dass er den falschen Weg geht, dann wird mein Leben nicht umsonst gewesen sein. Wenn ich meine Pflicht so tun kann, wie es sich für einen Christen ziemt, wenn ich bei meinem Tagwerk eine Welterlösung bringen kann, wenn ich die Botschaft so verbreiten kann, wie uns der Meister lehrte, dann wird mein Leben nicht umsonst gewesen sein. Das war das Leben von Martin Luther King. Und ja, sein Leben hat mega viele gute und großartige Dinge bewirkt. Und wahrscheinlich wäre es vermessen, uns mit ihm zu vergleichen. Aber hat er das alles bewirkt mit Macht, mit Geld? Nee, er hat gelebt aus der Identität als Kind Gottes. Als Nachfolger Jesu war er einfach Salz und Licht. Was sollen die Leute auf deiner Beerdigung einmal über dich sagen?